NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Echo des Tages. Am Mikrofon ist Dorothee Gerwald und das sind die wichtigsten Themen der kommenden halben Stunde. Festnahme nach 15 Jahren auf der Flucht. Ratko Mladic, einer der meistgesuchten Männer der Welt, wurde heute inhaftiert. Hören Sie dazu auch den Kommentar im Echo des Tages. Ursachenforschung beim EHEC-Erreger. Der gefährliche Keim ist identifiziert und in Hamburg soll er sich durch Gurken aus Spanien übertragen haben. G8-Gipfel in Deauville. Welche Konsequenzen die wichtigsten Industriestaaten der Welt aus der Atomkatastrophe von Fukushima ziehen wollen. Außerdem berichten wir über die Entscheidung des Bundestags, dass Kinderlärm in Kitas und auf Spielplätzen auch in Wohngebieten von den Anwohnern hinzunehmen ist und über die Empfehlungen des Bundeskartellamts zum Thema Benzinpreiserhöhungen. Der mutmaßliche Kriegsverbrecher Ratko Mladic ist gefasst. Der Mann mit dem Beinamen Schlechter des Balkans. Der Mann, der als Armeechef der bosnischen Serben verantwortlich gewesen sein soll für die Belagerung von Sarajevo und für das Massaker von Srebrenica. Das schlimmste Verbrechen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. 8000 bosnische Muslime wurden damals von serbischen Truppen niedergemetzelt vor den Augen niederländischer UN-Blauhelmtruppen, die die Muslime eigentlich hätten schützen sollen. 15 Jahre lang konnte sich Mladic im Untergrund verbergen. Heute wurde er in Serbien gefasst. Einzelheiten von Jörg Pass.
Die Belgrader Boulevardzeitung Blitz gibt vor, wenigstens einigermaßen genau zu wissen, wie es war. Schon am frühen Morgen gegen 6 Uhr seien Polizei und Geheimdienst in das Dorf Lazarevo bei der Stadt Zrenjanin im Norden Serbiens gekommen. Um 9 Uhr hätten sie bei einem Verwandten von Ratko Mladic geklingelt. Der frühere Militärchef der bosnischen Serben hatte gefälschte Papiere bei sich, mit denen er sich als Milorad Komadic ausweisen wollte. Der Belgrader Sender B92 berichtet ergänzend, Mladic sei bei seiner Festnahme sehr kooperativ gewesen. Äußerlich habe er gegenüber älteren Fotos nahezu unverändert gewirkt, lediglich ein bisschen gealtert. Serbiens Präsident Boris Tadic zeigte sich auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz erleichtert über die Festnahme von Mladic. Es ist gut für Serbien, dass auch diese Seite der Geschichte geschlossen wird. Das eröffnet die Möglichkeit, in der ganzen Region an der Versöhnung und der Schaffung einer besseren Gesellschaft zu arbeiten. Ich hoffe, dass jetzt alle Türen für künftige Verhandlungen und die Mitgliedschaft Serbiens in der EU eröffnet sind. Tadic drückte seine Überzeugung aus, dass auch der Fall des flüchtigen früheren politischen Chefs der kroatischen Serben, Goran Hadžić, bald gelöst werde. Und er versprach, dass die Verantwortlichen für die Fluchthilfe und das jahrelange Untertauchen von Ratko Mladic weiter gesucht und zur Rechenschaft gezogen würden. Auch wenn jüngste Meinungsumfragen gezeigt hätten, dass die Serben mehrheitlich nicht mit einer Auslieferung von Mladic einverstanden sind, rechnet Tadic nicht mit größeren Protesten. Ich erwarte nicht, dass Serbien wegen der Verhaftung von Ratko Mladic, das heißt wegen der Einhaltung unserer eigenen Gesetze und internationaler Verpflichtungen, in eine politische Instabilität eintauchen wird. Jeder, der etwas in diesem Sinne versucht, wird mit rechtlichen Konsequenzen rechnen müssen. Die Festnahme von Ratko Mladic galt seit langem als entscheidender Stolperstein für die Annäherung Serbiens an die Europäische Union. Der Chefankläger des UN-Kriegsverbrechertribunals in Den Haag, Serge Bramertz, hatte gerade erst bei seinem letzten Besuch in Belgrad noch einmal deutlich gemacht, dass die Zusammenarbeit Serbiens mit seiner Behörde zu wünschen übrig lasse. Jetzt sieht die politische Szenerie völlig anders aus.
Das sieht man auch auf europäischer Ebene so. Dort wurde die Festnahme von Mladic einhellig begrüßt. In Brüssel fragt man sich seit Jahren, warum die Verhaftung nicht schon früher gelang. Mehr dazu von Katrin Brandt.
Als Chefdiplomatin Cathy Ashton heute Morgen nach Belgrad reiste, hatte sie vor, der Regierung Druck zu machen. Mal wieder. Serbien hat den Antrag gestellt, in die EU aufgenommen zu werden. Bald wäre eine Entscheidung fällig gewesen, ob die EU die Gespräche offiziell beginnen möchte. Doch zuletzt hatte es nicht gut ausgesehen. Serge Bramertz, der Chefankläger in Den Haag, hatte Serbien fehlendes Engagement bei der Jagd auf Mladic vorgeworfen. Und Bramertz' Wort zählt in Brüssel. Dass es ausgerechnet heute zu der Verhaftung gekommen ist, auf die die EU schon so lange wartet, ist womöglich Zufall, schmälert aber nicht die große, große Erleichterung in Brüssel. Das ist eine großartige Nachricht. Vor genau einer Woche war ich in Belgrad und habe lange intensive und ernsthafte Gespräche mit Regierungschef Tadic geführt. Und er hat mir versprochen, dass er alles für die Verhaftung von Mladic tun wird. So Kommissionschef Barroso gegenüber der BBC. Dass der gesuchte Kriegsverbrecher, der Mann, der für den Mord an 8000 Männern und Jungen in Srebrenica verantwortlich ist, immer noch frei herumlief, hatte alle Versuche Serbiens, näher an die EU zu rücken, scheitern lassen. Vor allem die niederländische Regierung hatte deshalb weitergehende Abkommen der EU immer wieder blockiert. Niederländische Blauhelmsoldaten waren es, die Srebrenica hätten schützen sollen, doch den Massenmord nicht verhinderten. Nun wird die EU einen positiven Bescheid in Richtung Belgrad nicht mehr lange hinauszögern können. Doch bis zum Tag des Beitritts werden noch Jahre vergehen. Wie alle Kandidaten auch, muss Serbien nachweisen, dass sein Justizwesen auf EU-Standard ist, dass es die Korruption im Griff hat und Frieden mit seinen Nachbarn hält. Dazu gehört auch die Frage, was aus dem Kosovo wird. Die frühere serbische Provinz hatte sich vor 3 Jahren für unabhängig erklärt, was Serbien bis heute nicht akzeptiert.
15 Jahre lang hat Europa auf die Verhaftung von Mladic gewartet. Ein später Triumph für das internationale Recht. Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages von Ludger Kacmircak.
Als die damalige Chefanklägerin des Jugoslawien-Tribunals in Münster den Westfälischen Friedenspreis erhielt, sprach sie einen Satz, den ihr viele nicht abnehmen wollten. Die bloße Existenz dieses Gerichts, so Cala del Ponte 2002, sei die kraftvollste Botschaft für alle potenziellen Täter, dass niemand, aber auch niemand über dem Gesetz steht. Da waren die beiden meistgesuchten Protagonisten der Balkankriege noch auf der Flucht. Vor allem den Hinterbliebenen der Opfer des Massakers von Srebrenica fehlte daher der Glaube an die Kraft dieser Gesetze. Nach Radovan Karadzic ist heute auch Ratko Mladic gefasst worden, fast 16 Jahre nach Veröffentlichung der ersten Anklage gegen ihn. Cala del Ponte hat also Recht behalten, auch wenn ein anderer die Fahndungserfolge an sein Revier heften darf, Serge Bramatz. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet ihm in 3 Jahren gelungen ist, was die ebenso resolute wie bärbeißige Schweizerin in 9 Jahren nicht geschafft hat. Anders als seine oftmals aufbrausende Vorgängerin gilt der Belgier als ein ruhiger, besonnener und zurückhaltender Jurist. Es dürfte nicht zuletzt seinem diplomatischen Geschick zu verdanken sein, dass Ratko Mladic den serbischen Behörden doch noch ins Netz gegangen ist. Die Festnahme des sogenannten Schlechters vom Balkan ist also weder ein Wunder noch eine Sensation, sondern das Ergebnis beharrlicher Verhandlungen. Bramatz hat der serbischen Regierung klargemacht, dass deren Bemühungen um eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union vergebend sind, solange sie den Ex-General nicht ausliefert. Das hat Cala del Ponte auch immer gemacht, aber begleitet von Drohgebärden und öffentlicher Schelte. Bramatz hat nie die Muskeln spielen lassen, sondern immer nur argumentiert und insistiert. In Kürze wird der UN-Chefankläger wieder nach New York reisen, um dem Sicherheitsrat vorzutragen, wie eng Belgrad mit dem Kriegsverbrechertribunal zusammenarbeitet. Serbiens pro-westlichem Staatschef Boris Tadic ist seit langem bewusst, dass negative Berichte aus Den Haag seinem Land politisch, wirtschaftlich und somit auch finanziell erheblich schaden. Investoren zeigten bislang wenig Interesse an Serbien und die lukrativen EU-Fördertöpfe blieben Belgrad ebenso versperrt wie der Zugang zu zinsgünstigen Krediten. Das Land stand vor der Wahl, Isolation oder Integration. Es hat sich richtig, nämlich für den Weg nach Europa entschieden. Jetzt stehen die EU und die Den Haager Juristen in der Pflicht. Brüssel muss die späte, aber dennoch mutige Entschlossenheit Belgrads rasch belohnen und das Tribunal muss in einem hoffentlich nicht wieder ausufernden Prozess beweisen, dass niemand, aber auch wirklich niemand über dem Gesetz steht. Und sollte Serge Bramatz seinen Bericht für den Sicherheitsrat schon fertig haben, wird er ihn auf jeden Fall umschreiben müssen.
Ein Kommentar von Ludger Kacmircak. Der gefährliche Darmkeim EHEC breitet sich weiter aus und noch ist nicht zu sagen, ob der Höhepunkt der Infektionswelle überschritten ist oder ob sich die Verbreitung des Keims zu einer Epidemie ausweitet. Doch inzwischen sind die Experten bei der Ursachensuche einen Schritt vorangekommen. Forscher der Uniklinik Münster konnten den Erregertyp identifizieren. In Hamburg konnte nachgewiesen, dass der EHEC-Erreger in mehreren Fällen durch Gurken aus Spanien übertragen wurde. Ein Überblick von Benjamin Großkopf.
EHEC tritt zwar weiterhin vor allem in Norddeutschland auf, doch dass der Ursprung der gefährlichen Durchfallerkrankung hier liegt, ist unwahrscheinlicher geworden. Das EHEC zugrunde liegende Bakterium ist nämlich erstmals an Gemüse gefunden worden und das kommt nicht aus hiesigem Anbau, erklärte Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storks heute.
Das Hamburger Hygieneinstitut hat festgestellt, den EHEC-Erreger an 4 Salatgurken, wovon 3 aus Spanien stammen. Bei der 4. wird die Herkunft noch recherchiert. Eine davon eine Bio-Salatgurke.
Doch viele weitere Fragen konnten die Hamburger Forscher bislang nicht beantworten. Sind nur Gurken betroffen oder auch Tomaten und Salat, wie zuvor vermutet? Und kann wirklich ausgeschlossen werden, dass der Erreger auch an Produkten aus Norddeutschland haftet? Warum breitet sich EHEC vor allem hier aus? Senatorin Prüfer-Storks brachte das auf folgende Formel.
Ich glaube, man kann der Bevölkerung jetzt eindeutig sagen, Salatgurken sind eine Quelle. Also Vorsicht vor Salatgurken. Ich will aber auch nicht aufheben die Warnung, die gestern das Robert-Koch-Institut abgegeben hat. Denn es kann immer noch sein, dass auch an anderen Lebensmitteln EHEC-Erreger festgestellt werden. Wir haben bei Beprobungen von Tomaten und Salat keine festgestellt, aber da kann man trotzdem keine Entwarnung geben.
Klar ist, viele Großbäckereien, Kantinen und Restaurants verzichten zurzeit darauf, Brötchen mit Gurken oder Tomaten zu belegen oder haben etwa die Salatbar einfach abgeschafft. Ein erhebliches Umsatzminus für die Bauern selbst in anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen ist die Folge. Und das, obwohl die Erzeuger immer wieder betonen, dass eine Düngung ihrer Pflanzen mit Gülle, wodurch die EHEC-Erreger verteilt werden könnten, nicht üblich sei. Viel wichtiger für die Menschen, die bereits infiziert sind bzw. sein könnten, auch Forscher der Universität Münster sind inzwischen einen Schritt weitergekommen und haben den Erregertyp identifiziert. Von einem wirklichen Durchbruch will Untersuchungsleiter Helge Karch aber nicht sprechen.
Wir haben aber die Möglichkeit, jetzt die Patienten sehr frühzeitig zu erkennen, weil wir dabei sind, einen neuen Nachweistest zu entwickeln, sodass man möglicherweise schon bei blutigen Durchfällen den Erreger schnell nachweisen kann. Dann weiß man, dass eine Zufuhr von Flüssigkeit zumindest die schwersten Formen des Nierenversagens verhindern kann.
Ansonsten bieten die Analysen aus Münster wenig Anlass zum Optimismus, denn demnach handelt es sich bei dem Keim um eine seltene und veränderte Variante, die sowohl hochaggressiv als auch multiresistent ist. Das heißt, Antibiotika helfen wenig bis gar nichts. Und der genaue Übertragungsweg ist nach wie vor unklar. Dazu soll es jetzt Grundlagenforschung geben. Eines ist sicher, die Wissenschaftler müssen sich beeilen, denn vor allem in Norddeutschland steigen die Fallzahlen weiter.
Als heute Mittag die Staats- und Regierungschefs der G8-Staaten in Deauville zum Gipfeltreffen anreisten, erwartete sie eine prächtige Kulisse, feudal und gediegen. Doch hinter den geschlossenen Türen geht es um die großen Krisen der Welt. In der ersten Arbeitssitzung des Nachmittags vor allem um die Atomkatastrophe von Fukushima und ihre Folgen. Rüdiger Paulert fasst den Tag zusammen.
Vor der mondänen Villa Le Cercle empfing Frankreichs Staatspräsident Sarkozy seine Gäste aus den übrigen G8-Staaten. Als erster traf Japans Premier Kan in Deauville ein, gefolgt vom kanadischen Premier Harper. Im Mittelfeld dann die deutsche Kanzlerin, die sich gemeinsam mit dem Gastgeber erfreut darüber zeigte, dass sich die Regenwolken verzogen hatten.
So good, but no rain.
No rain.
No rain.
Zielstrebig steuerte Merkel auf ein paar Gipfelzaungäste zu, die es trotz der hohen Sicherheitsmaßnahmen bis zum Begrüßungsort geschafft hatten, und schüttelte einige Hände. Als Letzte wurden Präsident Obama und der russische Premier Medvedev von Sarkozy begrüßt. Sie hatten bereits ein Vier-Augen-Gespräch hinter sich, in dem sie sich auf ein bilaterales Abkommen zur Terrorismusbekämpfung verständigt hatten. Beim Arbeitsessen in der Villa Le Cercle stand die Atomkatastrophe in Fukushima im Vordergrund. Dazu sagte die deutsche Bundeskanzlerin noch am Morgen in Berlin:
Wir brauchen eine Überprüfung der Sicherheitsstandards auch auf internationaler Ebene.
Von den Fachleuten Stresstest genannt. Merkel bekam dazu Unterstützung von EU-Kommissionspräsident Barroso, der gleichzeitig am Morgen in Deauville sagte: Ich glaube, dass die Vertreter der G8-Staaten daran arbeiten sollten, die höchstmöglichen Sicherheitsstandards auf der Welt für Atomenergie einzuführen. Dies sollte einen umfassenden und ehrgeizigen Stresstest der Atomkraftwerke einschließen. Auf dem Weg vom Mittagessen zum Kongresszentrum wieder Jubel der Zaungäste und freundliche Gesten der G8-Chefs. In ihrer ersten Arbeitssitzung im französischen Nobelbadeort Deauville wird es noch einmal um die friedliche Nutzung der Kernenergie gehen. Sicherlich kein leichtes Unterfangen, da die Positionen weit auseinandergehen. Die Franzosen wollen an ihr festhalten. US-Präsident Obama hat Staatskredite für den Reaktorneubau in seinem Land bereitgestellt und die Deutschen wollen aussteigen. Am Rande des G8-Treffens spielt noch ein weiteres Thema eine wichtige Rolle, obwohl es gar nicht auf der Tagesordnung steht. Die Nachbesetzung des Chefpostens beim Internationalen Währungsfonds. Die Europäer möchten gern weiterhin die Nummer 1 beim IWF stellen und die französische Finanzministerin Christine Lagarde hat ihre Bewerbung angekündigt. EU-Ratspräsident Van Rompuy sagte dazu in Deauville:
Madame Lagarde a posé sa candidature.
Frau Lagarde hat ihre Kandidatur erklärt. Sie wird nicht nur in Europa unterstützt, sondern weit darüber hinaus. Sie ist eine überzeugte Europäerin. Wir unterstützen sie nicht, weil sie eine Europäerin ist. Aber wir wollen sie auch nicht verhindern, nur weil sie eine Europäerin ist.
Rüdiger Paulert über den Auftakt des G8-Gipfels. Vor ihrer Anreise nach Deauville hatte Kanzlerin Merkel die Position der deutschen Bundesregierung ausführlicher erläutert in einer Regierungserklärung vor dem Bundestag. In einer Rede, die bei der Opposition auf wenig Beifall traf.
Frau Bundeskanzlerin, niemand hat Sie gezwungen, hier heute Morgen eine Regierungserklärung abzugeben. Aber ich finde, wenn Sie eine abgeben, hat das Parlament mehr verdient als diesen leidenschaftslosen Rechenschaftsbericht.
Ja, da hatte er ein bisschen recht, der Herr Steinmeier von der SPD-Fraktion, die Kanzlerin heute Morgen im Bundestag. Sie war, um es mal so zu sagen, nicht gerade gut drauf. Auffällig lustlos eilte sie durch die internationale Tagesordnung, vergaß nichts von A wie Atomkraft bis Z wie Zusammenarbeit, aber das alles eben summarisch mit viel Absichtserklärungen und wenig Konkretem. Die Freiheitsbewegungen in Nordafrika zu unterstützen, nannte sie eine historische europäische Verpflichtung und stellte eine G8-Partnerschaft für Beschäftigung in diesen Ländern in Aussicht. Von den Freiheitsbewegungen in Nordafrika zum Nahostkonflikt ist es im wahrsten Sinne des Wortes ein kurzer Weg und deshalb mahnte die Kanzlerin Israel und die Palästinenser:
Einseitige Maßnahmen, von welcher Seite auch immer, führen in eine Sackgasse. Das gilt für eine Fortsetzung des Siedlungsbaus Israels genauso wie für eine einseitige und unabgestimmte Ausrufung eines palästinensischen Staates.
Was tun, um die Sicherheit der Kernkraftwerke in aller Welt zu verbessern? Die Kanzlerin will die deutsche Energiewende erläutern und die G8-Staaten ebenfalls langfristig dafür gewinnen.
Die G8 muss deshalb eine führende Rolle bei der Verbesserung der nuklearen Sicherheit einnehmen. Auf europäische Initiative hin soll auch auf internationaler Ebene ein sogenannter Stresstest für kerntechnische Anlagen durchgeführt werden.
Eine Außenpolitik der lethargischen Erstarrung ohne Schwung und Initiative warf SPD-Fraktionsvorsitzender Steinmeier der Kanzlerin vor. Keine Idee nirgends. Deutschlands internationaler Einfluss sei weitgehend verspielt, klagte Steinmeier und nannte dieses Beispiel.
Und weil das so ist, präsentieren Sie offenbar jetzt vor lauter Angst, dass das schiefgehen würde. Präsentieren wir als größte Volkswirtschaft in Europa keinen eigenen Kandidaten für den IWF-Posten. Das ist Angst und das kann nicht die Rolle unseres Landes sein. Zuhören und begrüßen, das ist nicht das, was wir von der Bundesregierung bei solchen Gipfeln erwarten, meine Damen und Herren.
Mehr Pflicht als Kür zur Unterstützung der Kanzlerin kam aus den Reihen der Regierungsfraktionen, während Grüne und Linkspartei den G8-Staaten das Mandat absprachen, für die Weltpolitik zu entscheiden, ohne die Entwicklungs- und Schwellenländer daran angemessen zu beteiligen.
Ein Bericht von Dietmar Riemer. Wie laut dürfen Kinder sein? Darüber kann man streiten. Doch seit Jahren häufen sich Klagen vor Gericht gegen den Bau von Kindergärten oder Spielplätzen in Wohngebieten mit der Begründung, es handle sich um Lärmbelästigung. Und in der Tat, das Bundesemissionsschutzgesetz lässt solche Bewertungen zu. Der Bundestag hat dem jetzt einen Riegel vorgeschoben. Mehr dazu aus Berlin von Arne Meyer.
Für die einen ist das Zukunftsmusik, andere empfinden das als störenden Lärm. Deswegen hat es in den vergangenen Jahren Klagen gegen Spielplätze und Kindertagesstätten in Deutschland gegeben, teilweise mit Erfolg, leider, wie Bundesumweltminister Norbert Röttgen im Deutschen Bundestag feststellte. Denn sein Haus ist für die Änderung des Bundesemissionsschutzgesetzes verantwortlich, wonach Klagen gegen Kinderlärm zukünftig nicht mehr zulässig sein sollen.
Denn Kinder haben das Recht, in ihrem Kindsein akzeptiert und toleriert zu werden. Es gibt keine geräuschfreien Kinder. Wir wollen auch keine geräuschfreien Kinder, sondern wir wollen Kinder so, wie sie sind, spielend.
Ein Ziel, auf das sich Union und FDP schon in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt hatten. Darauf wies Nicole Bracht-Bendt von den Liberalen hin.
Das Hamburger Landgericht hat 2005 per Gerichtsurteil die Schließung eines Kindergartens wegen Lärmbelästigung der Nachbarn angeordnet. Das Urteil empfand ich damals genauso wie heute als Skandal. Wie kann man den ganzen Tag den Lärm einer vierspurigen Straße ertragen, aber nicht für ein paar Stunden das Lachen und Toben von Kindern?
Genau aus diesem Grund will die Bundesregierung auch Veränderungen bei der Baunutzungsverordnung prüfen, mit der möglichen Konsequenz, dass nicht nur Klagen gegen Kinderlärm praktisch unmöglich werden, sondern auch Kindertagesstätten in Wohngebieten bis zu einer bestimmten Größe zulässig sein müssen. Eine Forderung, die auch Redner der Oppositionsfraktionen heute im Deutschen Bundestag erneuerten, dem veränderten Emissionsschutzgesetz stimmten SPD, Grüne und Linke ebenfalls zu. Trotzdem gab es Kritik, weil die Änderungen ihrer Meinung nach zu kurz greifen. Denn, so die Sozialdemokratin Ute Vogt, davon würden nur Kinder bis zu einem Alter von 14 Jahren profitieren.
Auch die Jugendlichen haben ein Recht und hätten verdient, dass Sie als Bundesregierung Ihr Anliegen aufnehmen und sich zur Lobby auch von jungen Menschen machen und nicht nur von Kindern bis zu 14 Jahren.
Und welche skurrilen Konsequenzen das auf einem Bolzplatz oder einem Basketballfeld haben kann, das schilderte Ralf Lenkert von der Linksfraktion in seiner Rede.
Spielt das achtjährige Mädchen mit ihrer Freundin Basketball, dann ist Scheppern erlaubt. Spielt Papa mit, ist das Scheppern untersagt. Was für ein Schwachsinn.
Und deswegen greift seiner Meinung nach das heute verabschiedete Gesetz zu kurz. Trotzdem, am Ende vereinte alle Fraktionen im Deutschen Bundestag die Hoffnung, das Gesetz möge einen Beitrag leisten hin zu einer toleranteren Gesellschaft. Vor allem den Kindern zuliebe.
Eine gesetzliche Krankenkasse geht bankrott, andere weigern sich, deren Versicherte zu übernehmen. So geschah es im Fall der pleitegegangenen City-BKK. Bundesgesundheitsminister Bahr drohte den Kassen mit Sanktionen, die das Gesetz bislang allerdings nicht vorsieht. Die Opposition will mehr. Sie verlangt grundsätzliche Änderungen im System. Einzelheiten von Peter Mücke.
Für den SPD-Gesundheitsexperten Lauterbach ist die Sache klar. Die Pleite der City-BKK zeige, dass das System der Zusatzbeiträge nicht funktioniere.
Das System läuft darauf hinaus, dass jede Krankenkasse versuchen muss, den Zusatzbeitrag zu verhindern, egal was es kostet. Und da kann man nicht überrascht sein, wenn die Kassen dann versuchen, Mitglieder abzuwenden, die schlechte Risiken sind.
Und genau das hatten viele Kassen getan. Alte oder kranke Versicherte der City-BKK wurden abgewiesen, hingehalten und zu einer anderen Kasse geschickt, obwohl das gegen das Gesetz ist. Ein Skandal, sagt CDU-Gesundheitsexperte Spahn.
Weil die Krankenkassen, die so gehandelt haben, einen immensen Image-Schaden für das gesetzliche Solidarsystem, gesetzliche Krankenversicherung verursacht. Einen immensen Schaden.
Inzwischen hat auch die Bundesregierung eingegriffen. Bei der nächsten Kassenpleite soll den Versicherten der Wechsel leichter gemacht werden, mit einem Vordruck, auf dem die neue Kasse nur noch angekreuzt werden muss. Außerdem müssen Kassenmanager Konsequenzen fürchten.
Vorstände von gesetzlichen Krankenkassen, welche Versicherte der City-BKK abwimmeln oder unanständig behandeln, werden nicht ungeschoren davonkommen,
sagt der CDU-Kollege Singhammer. Der neue Gesundheitsminister Bahr verteidigte das bestehende System mit einem einheitlichen Kassensatz und individuellen Zusatzbeitrag als fairen Wettbewerb.
Wir stellen fest, dass die Zusatzbeiträge den Versicherten eine viel bessere Transparenz geben, um in Euro und Cent ihre Krankenkasse mit einer anderen vergleichen zu können. Und das führt zu einem wohlverstandenen Wettbewerb, wo die Versicherten entscheiden, bei welcher Krankenkasse ihrer Wahl sich versichern möchten.
Von Verunsicherung spricht dagegen die linken Abgeordnete Golze. Das sei die Konsequenz der jüngsten Gesundheitsreformen. Wie sie fordert auch Grünen-Fraktionsvize Kuhn, die Kassen wieder paritätisch mit gleich hohen Beiträgen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu finanzieren.
Sie müssen uns mal beantworten, was eigentlich passiert, wenn der Zusatzbeitrag ansteigen wird. Sagen ja viele Gutachten, dass sie den nicht halten können, vor allem, weil sie die Kostensteigerungen in Zukunft ja allein bei den Versicherten und allein über die Zusatzbeiträge laufen werden. Jedenfalls haben sie den Arbeitgeberbeitrag eingefroren.
Spätestens 2013 erwartet der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach deshalb flächendeckend Zusatzbeiträge von 30 Euro und mehr im Monat, sowie eine Welle von neuen Kassenpleiten. Und er prophezeit Minister Bahr.
Sie werden wahrscheinlich einer der letzten Bundesminister der FDP auf absehbarer Zeit sein. Bleiben Sie nicht in Erinnerung, dass Sie eine Reform vertreten müssen, die das Vertrauen in die gesetzliche Krankenkasse komplett ausgehöhlt hat.
Soweit der Bericht von Peter Mücke aus Berlin. Der Zorn der Autofahrer ist groß. Denn nie war Benzin teurer in Deutschland als in diesen Wochen. Muss das so sein? Sind die stetigen Preissteigerungen berechtigt? Oder ist die Marktmacht der großen Ölkonzerne schlicht zu groß? 4 Jahre lang hat das Bundeskartellamt die Preisbewegungen in deutschen Großstädten, zum Beispiel in Hamburg und Köln, unter die Lupe genommen. Karl Lohrengel stellt den Untersuchungsbericht vor.
228 Seiten plus 59 Seiten Anhang. Das ist die deutschlandweite Sektoruntersuchung Kraftstoffe, die das Bundeskartellamt in 2,5 Jahren erarbeitet und heute vorgestellt hat. Der oberste Wettbewerbshüter Andreas Mund.
Wir haben allein für die Modellregion Köln in dem Beobachtungszeitraum von 2,5 Jahren insgesamt 190.000 Preisänderungen gezählt. Das entspricht 150 Benzinpreisänderungen insgesamt in Köln an einem Tag. Ungefähr ein Drittel dieser Preisbewegungen sind Erhöhungen.
Belege für Preisabsprachen der Mineralölwirtschaft hat die Behörde nicht gefunden. Wohl aber, dass sich die 5 großen Ketten, Aral, Shell, Jet, Esso und Total, untereinander kaum Konkurrenz machen. Sie bilden vielmehr, so der Kartellamtspräsident, ein marktbeherrschendes Oligopol zum Nachteil der Verbraucher. Und das führe zu überhöhten Preisen. Die 5 Großen beobachten einander intensiv und wenn einer die Preise erhöht, ziehen die anderen binnen Stunden nach. Dann bröckeln die Preise wieder langsam und regional unterschiedlich. So entstünden auch die regelmäßigen Preiserhöhungen zum Wochenende und zu Ferienbeginn und die Senkungen danach.
Wir haben einige unzulässige Preisbindungen und Preisbeeinflussungen vorgefunden, der großen 5 bei freien Tankstellen. Wir haben vereinzelt festgestellt, dass es zu Absprachen über Tankstellennetze gekommen ist, bei der Planung neuer Tankstellen. Wir haben festgestellt, dass es einige Unternehmenszusammenschlüsse gegeben hat, für die eigentlich eine Genehmigung des Bundeskartellamtes erforderlich gewesen wäre.
Da überall will das Kartellamt einschreiten. Seine tatsächlichen Möglichkeiten, so sein Präsident selbstkritisch, seien allerdings bescheiden.
Wir haben so ein bisschen das Gefühl, wir sind hier Schiedsrichter in einem Spiel. Aber ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter hier viel machen kann oder ob nicht vielleicht die Spielregeln ein bisschen angepasst werden müssen.
Solche Spielregeln hat beispielsweise die österreichische Regierung verfügt. Dort darf der Kraftstoffpreis nur einmal am Tag um 12 Uhr erhöht, aber immer gesenkt werden. Noch härter geht Westaustralien vor. Der dortigen Überwachungsbehörde Fuel Watch müssen die Preise des nächsten Tages bis 14 Uhr gemeldet werden. Sie gelten dann ab morgen 6 Uhr am kommenden Tag für 24 Stunden. Mund deutete vorsichtig an, ähnliche Spielregeln könnten auch dem deutschen Verbraucher nutzen.
Das Landgericht Münster hat einen Schlussstrich gezogen unter ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Bundeswehr. Fast 7 Jahre nach dem Skandal um gequälte Rekruten in einer Kaserne in Coesfeld sind 7 frühere Bundeswehrsoldaten schuldig gesprochen worden. Allerdings gehen sie straffrei aus. Aus Münster berichtet Detlef Proges.
Das Landgericht Münster urteilte, die 7 ehemaligen Bundeswehrausbilder sind schuldig, weil sie Rekruten bei verbotenen Geiselnahmeübungen im Sommer 2004 misshandelt haben. Das sei gefährliche Körperverletzung und entwürdigende Behandlung von Untergebenen. Die ehemaligen Unteroffiziere haben im Prozess auch zugegeben, dass sie Rekruten bei den nachgespielten Überfällen gefesselt haben. Trotzdem bleiben die meisten von ihnen straffrei. 2 der 7 Angeklagten müssen lediglich eine Geldstrafe von 2.400 Euro zahlen. Einer, weil er beim Fesseln Rekruten leicht verletzt hatte, ein anderer, weil er in Siegerpose über einem am Boden liegenden gefesselten Rekruten stand und sich dabei fotografieren ließ. Ein seltenes Urteil, aber eine Möglichkeit, die Strafprozessordnung vorsieht, Verurteilung und trotzdem Straffreiheit. In der Urteilsbegründung des Landgerichts Münster heißt es, durch den sehr langen Prozess seien die Ex-Soldaten schon bestraft genug. Sie müssten die immensen Prozesskosten teilweise selber übernehmen und sie hätten bereits berufliche Konsequenzen zu tragen. Alle haben ihre Posten bei der Bundeswehr verloren.
Und damit endet das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Am Mikrofon war Dorothee Gerwald.